Lasst uns sehen die Herrlichkeit des Christus und jeder bekenne, er ist Herr. Was für ein tolles Lied, habe ich nicht gekannt und hat gerade mein Herz berührt. Schönen guten Morgen auch von mir hier. Ich bin froh und dankbar, heute Morgen hier sein zu dürfen. Das zweite Mal. Danke für die erneute Einladung. Das heißt ein zweites Mal Vorschussvertrauen oder noch ein bisschen mehr Vertrauen. Ich bin froh einfach, dass es diese Gemeinde gibt. Und denke immer wieder, auch so in meinen Gebeten, an euch. Genau vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Es wurde schon angesprochen, Ostern. Zusammen mit Karfreitag, das sind für mich so die wichtigsten christlichen Feiertage, denn die Botschaft von der Auferstehung ist die Botschaft vom Durchbruch des Lebens, vom Durchbruch der Hoffnung. Und es ist unglaublich, wenn man diese Hoffnung hat. Letzten Donnerstag war ich auf einer Beerdigung. Ich habe die Frau nicht so gut gekannt. Es war die Mutter eines Bruders, der bei uns schon viele Jahre in der Gemeinde ist. Und seine Mutter ist verstorben, war eine gläubige Frau. Und die Beerdigung war geprägt auch von dieser Hoffnung der Auferstehung. Und das hat mich natürlich gefreut, weil es war keine freikirchliche Beerdigung. Die Frau hat zur Landeskirche gehört und doch kam diese Botschaft rüber. Das hat mich sehr gefreut. Es gibt Hoffnung in einer Welt, in der es oft sehr dunkel ist und auch wir immer in Gefahr stehen, die Orientierung zu verlieren. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle vor einer Woche voller Freude hier in der Gemeinde oder auch zu Hause Ostern gefeiert habt. Aber wie sieht es in unseren, ja, in euren Herzen heute eine Woche nach Ostern aus? Seid ihr immer noch erfüllt mit dieser Osterhoffnung? Oder gibt es gewisse Dinge, die eine Woche später, da ist man ein bisschen vom Alltag wieder eingeholt worden und vielleicht fühlt sich der eine oder andere auch ganz schön von den Dingen, die ihn bewegen, überfordert. Irgendwelche Träume, die zerbrochen sind, unerfüllte Wünsche, eine Krankheit, vielleicht einfach nur Müdigkeit. Die hängen wie so ein Schatten über unseren Herzen. Und heute, eine Woche nach Ostern, hat man sich so aufgemacht, gewohnheitsgemäß, aufgerafft, ist auch eine gute Gewohnheit übrigens, in den Gottesdienst zu kommen. Es gehört sich so für einen guten Christen, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Aber irgendwo hat man das Gefühl, ach, der Auferstandene, der ist mir gar nicht so nah. Wir spüren nicht viel von ihm in unserem Leben, fühlen uns vielleicht sogar allein gelassen. Oder man fühlt sich sowieso in einer Warteschleife und wir können nicht landen und vielleicht hat man auch das Gefühl, das Flugbenzin wird immer weniger. Der erste Schwung in unserem Glaubensleben hat sich im langen, unspektakulären Alltag allmählich abgenutzt. Und man spürt gar nicht so viel von der Gegenwart des Auferstandenen. Und deshalb auch nicht so viel von der Osterfreude eine Woche später. Wenn das so ist, dann darf ich uns sagen, dass wir uns in guter Gesellschaft befinden, denn einige Jünger, obwohl der Auferstandene ihnen schon erschienen war, obwohl sie das leere Grab gesehen hatten, wussten auch nicht, wie es weitergehen soll. Sie befanden sich in einer Warteschleife, in einer Wartephase. Und in dieser Situation sagt Petrus, der schon immer der Wortführer der Jünger gewesen war, kommt, lasst uns fischen gehen. Die Sache mit Jesus, die ist zur Zeit ungewiss. Lasst uns wieder dorthin gehen, wo wir vor 3 Jahren aufgehört haben. Und wir wollen heute eine Woche nach Ostern, diese dritte Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern gemeinsam überdenken. Und wir lesen den Bericht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Dissimus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es ein Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon ihn sagen hörte, es ist der Herr, da warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischerbrieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Meine Lieben, so klingt dieser Bericht von der Erscheinung des Auferstandenen seinen Jüngern am See Tiberias, oder auch See Genezareth genannt. Dieser Abschnitt, er wird von den Auslegern als Epilog oder Nachtrag des Johannesevangeliums verstanden, aber da wird uns wirklich eine faszinierende Szene beschrieben, die meiner Meinung nach auch seelsorgerliche Bedeutung hat. Und ich möchte uns in diesem Abschnitt 4 Gedanken weitergeben, beleuchten. Ich bin überzeugt, da steckt unheimlich viel drin. Es ist ein sehr dichter, geladener Abschnitt. 4 Gedanken heute. Was mich zunächst mal beim Nachsinnen über dieses Wort innerlich berührt hat, ist, dass der auferstandene Herr unserer Schwachheit entgegenkommt. Das ist also das Erste, was wir hier sehen. Der auferstandene Herr begegnet unserer Schwachheit. Wir haben gelesen, dass die Jünger, 7 werden hier aufgezählt, zurück nach Galiläa an den See Genezareth gegangen waren. Wir erinnern uns vielleicht, genau an diesem See hatte ihre Geschichte mit Jesus begonnen. Hier hat der Jesus sie ähnlich wie jetzt nach einer erfolglosen Nacht mit einem reichen Fang überrascht und aus ihren Berufen heraus berufen. Ihr Fischer, ihr sollt Menschenfischer sein. Lukas 5. An diesem See hatten sie das Brot- und Fischvermehrungswunder erlebt, als über 5000 Menschen satt wurden, obwohl sie eigentlich nur 5 Brote und 2 Fische hatten. Auf diesem See waren sie in Seenot geraten und Jesus war ihnen erschreckenderweise auf dem See gehend entgegengekommen und hatte ihren Glauben revolutioniert. Simon Petrus wird als erster bei der Aufzählung der Jünger hier genannt, was eigentlich schon andeutet, dass er eine Hauptrolle in dieser kommenden Szene spielen wird. Wir fragen uns, warum waren die Jünger von Jerusalem zurück nach Galiläa an diesen See gekommen? Sie waren zurück nach Galiläa gegangen, weil Jesus ihnen schon vor seinem Leiden gesagt hatte, dass er sie nach seiner Auferstehung in Galiläa treffen wird. In Markus 14, Vers 28 lesen wir, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Und den Frauen hatte der Engel am Auferstehungsmorgen gesagt, geht zu den Jüngern und sagt zu ihnen und auch Petrus, es geht richtig unter die Haut, wir können dann noch hinzufügen, und besonders dem Petrus, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Die Jünger haben also diese Aufforderung befolgt und sie waren die 140 Kilometer nördlich von Jerusalem nach Galiläa gegangen, an den Ort, wo alles begann, an den Ort, wo sie eigentlich auch zu Hause waren. Die Bibelausleger, die haben diesen Gang zurück nach Galiläa und zurück an den See Genezareth unterschiedlich interpretiert. Manche sagen, naja, das war schon ein bisschen ein Fehler, eine Handlung des Unglaubens sozusagen, zurückzugehen in den alten Beruf. Okay, nach Galiläa ist ja okay, aber dann gleich fischen gehen. Und dazu hätte Petrus auch noch die anderen 7 verführt, das Gleiche zu tun. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, Petrus hat nicht Glauben und Hoffnung hinter sich gelassen, sondern er nützt vielmehr die Zeit aus, bis es zu weiteren Weisungen seines Herrn kommt. Auch ein Jünger Jesu muss auch mal was essen. Und deshalb tut Petrus genau das, was er gelernt hat. Er geht fischen. Nun, offensichtlich sagt uns der Text nicht konkret, mit welchen Gedanken und Empfindungen Petrus und die anderen wieder fischen gingen. Aber wir wissen, dass Petrus eine tiefe Zerbrucherfahrung erlebt hatte, nachdem er seinen Herrn in der Nacht vor der Kreuzigung an jenem verhängnisvollen Lagerfeuer 3-mal verleugnet hatte, wie er ganz unten war und bitterlich weinen musste, weil er sich so sehr schämte seiner Schwachheit. Er hatte ja erlebt, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wie die Gemeinschaft mit ihm das Leben gewissermaßen auch verändert hatte. Und dann kommt alles durcheinander. Dann brach alles zusammen. Dann wurde Jesus gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt. Ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich so richtig vorstellen, erfühlen können, wie viele enttäuschte Hoffnungen, wie viel Resignation, wie viel Angst, wie viel Schuldgefühle werden wohl in den Herzen dieser Jünger sich in den Tagen bis zur ersten Erscheinung breit gemacht haben. Und dann war Jesus den Jüngern lebendig wieder erschienen. Sie hatten ihn angefasst. Er war es wirklich. Er war auch wiederum anders. Er hatte einen Auferstehungskörper. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger ganz schön durcheinander waren, dass sie vieles noch gar nicht so richtig einordnen und innerlich verarbeiten konnten. Die überstürzenden Ereignisse der letzten Tage hatte sie alle schwach gemacht. Und auch Petrus hatte mit Jesus noch nicht klären können, was zwischen ihm und Jesus stand. Es hat noch kein persönliches Gespräch stattgefunden. Trotz der Auferstehung Jesu fühlen sich die Jünger ohne die direkte Gegenwart Jesu erstmal ziel- und orientierungslos. Und sie folgen einfach ihren menschlichen Überlegungen. In solchen Situationen packt man das nüchtern an, was einem vor den Füßen liegt. Man geht fischen. Das Ergebnis? Wir haben es gelesen, ist nichts als vergebliche Mühe. Enttäuscht und nass und vielleicht auch etwas frierend, müde, hungrig. Ohne Aussicht auf eine Mahlzeit rudern sie dem Ufer zu. Und dann hören wir diesen wunderschönen Satz. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Der Morgen dämmert, das leere Boot nähert sich dem Ufer und am Ufer steht der Auferstandene. Ja, der Auferstandene Herr, er begegnet unserer Schwachheit. Ist das nicht, meine lieben Freunde, eine tröstende Tatsache? Auch wenn wir heute Morgen, eine Woche nach Ostern vielleicht, und gar nicht so viel Osterfreude mehr verspüren, zumindest verglichen mit letztem Sonntag. Der Herr ist am Ufer, noch während die Jünger draußen an der Arbeit sind. Er sieht sie, bevor sie ihn sehen. Der Auferstandene ist da. Und er kennt die Schwachen, die Betrübten, die Aufgewühlten, Enttäuschten, müden Herzen. Was ist oft die Ursache dafür, dass unsere Herzen sich manchmal so schwach oder auch verunsichert, aufgewühlt, enttäuscht fühlen? Unsere Herzen, sie sind oft verunsichert und enttäuscht, wenn das Leben anders verläuft, als wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht ist man irgendwann mal diesem Jesus begegnet, man hat sich sozusagen bekehrt. Hat erkannt, dass sein Wort die Wahrheit ist. Man wurde sozusagen ein Nachfolger, ein Jünger oder eine Jüngerin. Man ist diesem Jesus nachgefolgt, vielleicht auch mit dieser Hoffnung und Erwartung, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich einer seiner Jünger bin, dann wird mein Leben gelingen, dann werde ich Segen ernten, dann werde ich glücklich, dann werden meine Kinder nicht in schlechte Gesellschaft geraten, die werden sich sicherlich bekehren und die Gemeinde lieben. Oder man denkt, als Christ werde ich den richtigen Partner für mein Leben finden und werde eine glückliche, eine tolle Ehe führen. Wenn ich mit Jesus lebe, dann werde ich sicherlich auch Erfolg haben. Dann steht es nicht irgendwo in der Bibel, wenn ihr mein Wort bewahrt und tut, dann werdet ihr Erfolg haben in allem, was ihr tut. Und so engagiert man sich auch in der Gemeinde, tut diverse Dienste, immer noch im Herzen hoffend, wenn ich fromm und treu bin, dann wird mein Leben gelingen. Ich werde glücklich sein. Und dann verläuft das Leben ein bisschen anders, als man sich das so in seinen Träumen vorgestellt hat. Die Erwartungen werden nicht ganz so erfüllt. Und die Hoffnungen zerfließen. Und man steht da, enttäuscht und irritiert und verwirrt und traurig, von den Umständen überfordert. Und dann rudert man mit seinem Lebensboot hinaus in die Nacht, will gerade nur noch das erledigen, was einem dort vor den Füßen steht. Man geht fischen und man fängt nichts. Den schwachen, müden Herzen möchte ich heute an diesem Sonntag, eine Woche nach Ostern, zusagen: Der Auferstandene ist da. Das Auge des Auferstandenen ruht bis heute auf seinen Jüngern, auch wenn sie glauben, im Dunkeln zu stehen. Wie oft gleicht doch auch unser Leben einer solchen fruchtlosen Nacht? Und doch wartet Jesus auf uns. Wie oft sind wir draußen unterwegs und doch ist ein Ufer da, an dem uns einer erwartet. Wie viele Dinge beschäftigen uns und doch kommt es letztlich nur auf den einen an, der uns erwartet. Jesus. Auch wenn die dunkle Nacht der Seele, um das mal so in der Formulierung von einem Kirchenvater zu sagen, uns umhüllt und wir den nächsten Schritt nicht sehen, so ist der Auferstandene doch da. Und er weiß genau, was uns fehlt und er begegnet uns in unserer Schwachheit. Das wird in unserer Geschichte so wunderbar hier veranschaulicht. G.K. Chesterton, dieser englische Buchautor, Journalist, der stand einmal in London an einer Straßenecke, als ein Zeitungsreporter auf ihn zukam. "Sir", begann er, "ich habe erfahren, dass Sie kürzlich Christ geworden sind. Darf ich Ihnen eine Frage stellen?" "Sure." "Gewiss", erwiderte Chesterton. "Wenn der auferstandene Christus in diesem Augenblick plötzlich erscheinen würde und hinter Ihnen stünde, was würden Sie dann tun?" Chesterton blickte dem Reporter in die Augen und entgegnete: "Aber er steht doch da." Meine Lieben, ist das lediglich nur so ein Sprachbild, Wunschdenken, ein Stück fromme Rhetorik? Ich glaube nicht. Diese Wahrheit ist das Realste, was sich über unser Leben sagen lässt. Sie ist unser Leben. Der Jesus, der damals in der Morgendämmerung am Ufer des Sees Genezareth stand, er ist auch heute hier, gegenwärtig durch seinen Geist. Und er begegnet unserer Schwachheit, so wie er der Schwachheit eines Petrus begegnete. "Kinder", rief er den Jüngern zu. Es ist eine sehr, sehr vertrauliche, fast zärtliche Anrede. "Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?" "Nein", riefen sie zurück. "Nicht einen einzigen." Sieben starke Männer, die sich die ganze Nacht darum bemüht haben, müssen bekennen, dass sie nichts haben, nichts für ihn, nichts für sich. Ich glaube, auch diese kurze Szene gewinnt im Licht des Evangeliums einen symbolischen Wert. Sie erinnert uns daran, dass wir ohne Jesus nichts tun können. "Ohne mich könnt ihr nichts tun", hatte Jesus schon in Johannes 15, Vers 5 gesagt. "Ohne ihn werden wir keine Menschenfischer." Von uns aus haben wir ihm nichts zu bieten. Das Fleisch, es nützt nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Johannes 6, Vers 63. Und dann folgt der göttliche Befehl unseres Herrn. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und ihr werdet sehen, dass sie etwas fangt, und sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Der noch Unbekannte, er muss eine erstaunliche Autorität ausgestrahlt haben, dass 7 erfahrene Männer, darunter Berufsfischer, ihm gehorchten. Aber wer diesem Allmachtswort gehorcht, der geht nicht fehl. Und damit sind wir schon bei diesem zweiten Hauptgedanken in dieser Botschaft. Ich habe ihn so formuliert: Der auferstandene Herr macht unseren Dienst fruchtbar. Jesus zeigt den Jüngern, wo sie die Fische finden können. Das Netz kann die Fülle nicht mehr fassen. Da wird auch deutlich, dass Jesus nicht unseren Dienst braucht, sondern wir brauchen ihn für unseren Dienst. Der Auferstandene macht erst unseren Dienst fruchtbar. Das ist so wichtig zu beherzigen, auch wenn es um Mission und Evangelisation geht. Unsere Aufgabe ist es, auf sein Gebot hin und im Vertrauen auf sein Wort die Netze auszuwerfen. Aber nur er kann das Wunder bewirken, dass Menschen Jesus sehen, dass sie das Evangelium verstehen, dass sie dem Evangelium glauben. Unser Text sagt uns hier, dass in dem Netz genau 153 Fische gefangen waren. Nun bin ich überhaupt nicht der Zahlenmensch, muss ich ehrlich zugeben. Diese genaue Zahl, die hat im Laufe der Kirchengeschichte schon einige Theologen zum Spekulieren bewegt. Rechenexperten haben herausgefunden, dass diese Zahl eine Dreieckszahl sei. Also ihr Mathematiker könnt das alles nachprüfen, die Mathematiker unter euch. Seid ja hier wahrscheinlich auch Studenten, ich weiß nicht, was ihr alles studiert, aber wenn ihr Naturwissenschaften studiert, dann ist das eine Rechenaufgabe hier jetzt für euch nachzuprüfen. Wenn man 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 17 zusammenzählt, dann käme man auf die 153, und irgendwie hätte das etwas mit der Vollkommenheit zu tun, die wir durch Jesus geschenkt bekommen haben. Das ist eine Sache, die ich gelesen habe, oder der Kirchenvater Augustinus, der sah darin ein Symbol für die Dreieinheit. 3 mal 50 und hinzu kämen weitere 3. Einige meinen, der Fischfang sei ein Bild für die Endzeit, andere sagen, es sei ein Bild für die Mission. Vielleicht hat die Zahl überhaupt keine symbolische Bedeutung, sondern es waren eben 153 Fische, und die Jünger, die haben sie gezählt, weil man das so macht, wenn man gemeinsam Fische fängt und dann die teilen will. Wer weiß. Johannes als Augenzeuge war schließlich dabei, und er hat in seinem Bericht uns diese genaue Zahl überliefert. Wie dem auch sei, die Begebenheit, die macht deutlich, dass das, was wir tun, dass unser Dienst nur dann fruchtbar sein kann, wenn der Auferstandene seinen Segen dazu gibt. Ohne seine Hilfe, ohne seine Kraft, ohne seinen Geist, ohne den Auferstandenen ist unser Bemühen nutzlos. Und Freunde, ich möchte in meinem Dienst dieses konkrete Wissen um die Gegenwart des Auferstandenen mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ich habe vorher total vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Pastor in einer Gemeinde in Fullingen, ist nicht so ganz weit weg hier, am Fuße der Schwäbischen Alb, schon viele Jahre in einer evangelischen freien Gemeinde. Und wenn ich hier stehe und predige, dann heißt das nicht, dass mir das immer in jeder Situation bewusst ist, dass der Auferstandene da ist, gegenwärtig ist. Es gibt immer wieder Tage, auch in meinem Leben, in denen ich mich leer und ausgelaugt fühle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auch kennt. Und man wird mutlos. Man fragt sich, ob man den Dienst oder auch das Projekt nicht lieber aufgeben soll. Ist es nicht viel einfacher, im Däner Kaninchen zu verkaufen, als eine Gemeinde zu leiten? Hat man nicht so viele Sorgen? Kam mir übrigens schon mal, irgendwann mal dieser Gedanke. Wenn man nach Fullingen fährt, dann fährt man da, so links ist der Däner, und irgendwie hat das so diesen Gedanken ausgelöst. Ist doch viel einfacher, Fische zu verkaufen, als Menschenfische zu sein. Oder man sitzt vor einer offenen Bibel oder einem leeren Bildschirm und hat den Eindruck, so die Gedanken sind eingefroren. Und dann überlegt man sich etwas Praktisches. Was kannst du jetzt machen, was effektiv ist? Du gehst einkaufen. Und dann fahre ich zum Kaufland. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Und ich merke dort, dass ich das ganze Leergut vor dem Haus abstehen lassen. Und an solchen Tagen da versuche ich dann oft gerne auch ein bisschen rauszugehen. Wir haben einen Hund, schon 11 Jahre alt, eine treue Seele. Und ich sage, okay, das Beste ist, du gehst jetzt eine Runde mit dem Hund laufen, und kaum bin ich los und lauf, was weiß ich, vielleicht so 20 Minuten, beginnt es zu regnen. Und ich habe keinen Regenschirm mit und die falsche Jacke, und durchnässt und kalt komme ich nach Hause, und meine Frau, die macht irgendeine zynische Bemerkung, die ich total falsch interpretiere, und schon beginnen irgendwie so die Gefühle amok zu laufen, und man ist irgendwie enttäuscht und man ist traurig und man ist unsicher und man hat so dieses Erschöpfungsgefühl und steht schon voll in der Gefahr, dem Selbstmitleid zu verfallen. Kennt ihr solche Situationen? Oder seid ihr alle schon solche Superheilige, die immer so genau wissen, oh, der Auferstandene ist da. Wisst ihr, in solchen Situationen, so ein Satz, den ich mir dann immer selber predige, den ich mir selber sage: Ich bin nicht, was ich fühle in diesem Augenblick. Das heißt nicht, dass automatisch diese Empfindungen entschwinden. Aber es ist so wichtig, sich zu erinnern. Es geht ja nicht darum, dass wir glauben, was wir fühlen, sondern darum, dass wir lernen, uns in das hineinzufühlen, was wir glauben. Wie äußert sich die Gegenwart des auferstandenen Herrn in unserem Leben? Die Gegenwart dieses Herrn, der unseren Dienst auch fruchtbar macht an solchen Tagen. Und ich glaube, gerade die Kraft der Auferstehung macht uns fähig, uns diesen ungezähmten Gefühlen zu stellen, den Schmerz auch zu akzeptieren, dass die Dinge mal nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ihn auch anzunehmen und mit ihm zu leben, egal wie brennend er auch ist. Und dabei entdecken wir, dass wir nicht alleine sind. Dass wir im Bewusstsein des Auferstandenen und Gegenwärtigen stehen können, unser Glaube dann auch in die Tiefe wächst. Meistens gibt es keine schnelle Lösung, keine Instantlösung. Aber tief in unserem Innern wissen wir, der Auferstandene, er steht am Ufer und er fragt nach uns, weil vielleicht ein Wort, ein Vers aus diesem Buch, wenn ich stille werde und die Gegenwart des Herrn suche, mich anspricht. Und ich weiß, das ist jetzt keine Autosuggestion, das ist real. Das ist sein Reden, das ist sein Wort, sein lebendiges Reden in mein Leben hinein, in meine verwirrte Gefühlswelt hinein. Aber es steht doch da, wie Chesterton sagte. Und auf seine Weise, manchmal ohne, dass wir es merken und wahrnehmen, macht er auch unseren Dienst fruchtbar. Der Auferstandene begegnet unserer Schwachheit. Er macht unseren Dienst fruchtbar. Der Auferstandene zieht einen reumütigen Versager an. Das ist das Dritte, was ich aus diesem Text noch betonen möchte. Johannes, oder wie er sich selber in seinem Evangelium bezeichnet, der Jünger, den Jesus besonders liebte, er erkennt, dass der Unbekannte am Ufer der auferstandene Herr ist. Und er behält diese Erkenntnis nicht für sich, sondern er sagt es Petrus, es ist der Herr, es ist der Kyrios. Wie so ein Grundton zieht sich dieses Es ist der Kyrios durch die Auferstehungsberichte im Johannesevangelium. Jesus, der Herr, lebt. Er ist da. Er steht schon da. Durch diese Bezeichnung Kyrios wird die Hoheit, die Macht und Liebe des Auferstandenen zusammengefasst und dann zeigt sie an Petrus etwas, was ich einfach großartig finde. Als Petrus hört, dass es Jesus ist, da springt er ins Wasser, um möglichst schnell am Ufer zu sein, zu Jesus zu kommen. Mit unwiderstehlicher Liebesmacht wird er in die Nähe, in die Gemeinschaft des Herrn gezogen. Der Herr selbst ist ihm wichtiger in dem Moment als alles andere. Und aus Ehrfurcht vor dem Auferstandenen bindet er sich sein Obergewand um und er schwimmt ans Ufer. Viele, die ähnlich wie Petrus in einer Sache versagt haben, die so gelebt haben, als würden sie Jesus nicht kennen, die ihn verleugnet haben und denen dann Gott nachgeht, die laufen manchmal nicht hin zu Jesus, sondern die laufen von ihm weg. Da gab es schon mal einen, der auch baden ging, aber auf der Flucht vor Gott, wer war das denn, ihr Bibelleser, Kenner? Jona, genau. Und dann reichen nicht 153 Fische, um die man frühstücken konnte, sondern da muss dann ein Fisch kommen, der den Jona frühstückt, damit er wieder zurechtkam. Petrus, er wollte klären, was zwischen ihm und Jesus stand. Er liebte seinen Herrn. Er wollte zurück in die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und was in den Augenblicken zwischen Jesus und Petrus passiert, bevor die anderen Jünger dann mit diesem reichen Fang ans Ufer kommen, das wissen wir nicht. Aber können wir das ein bisschen so nachfühlen? Uns ein bisschen vorstellen, was das für diesen Petrus bedeutet haben muss, als er damals in der Morgendämmerung dann ans Ufer kommt und dieses Kohlefeuer da brennen sieht. Das Wort Kohlefeuer, nur zweimal erscheint es im Neuen Testament, das immer in Verbindung mit Petrus. Das erste Mal erscheint der Begriff, als Petrus seinen Herrn verleugnete, und das zweite Mal hier in unserem Text bei seiner Wiedereinsetzung oder Wiederherstellung. Das erste Mal erleuchtet dieses Kohlefeuer eine kalte, eine grausame Nacht. Es wird zum Symbol einer uneinladenden, feindlichen Befragung. Und hier das zweite Mal, es erleuchtet den Morgen. Man kann sagen, es erleuchtet den Morgen einer neuen Chance, eines Neuanfangs. Und es wirkt wie so ein Symbol für eine einladende, eine wärmende, eine klärende Diskussion, die hinführt, dass ein Versager wiederhergestellt und berufen wird. Habt ihr das schon mal erlebt? Diese unwiderstehliche Jesu-Liebe, die uns anzieht, gerade dann, wenn wir es verbockt haben. wenn wir an unserer Selbstgerechtigkeit zerbrochen sind. Wenn wir erkannt haben, wie schwach wir eigentlich sind und uns dann bewusst wird, uns ist vergeben. Unser Herr kann uns nicht verstoßen. Wir sind seine geliebten Kinder und er wartet auf uns. Wenn uns das durch den Heiligen Geist erneut bewusst wird, dann können wir nicht anders als die Nähe unseres Herrn und seine Gemeinschaft zu suchen. Und wenn wir wie Petrus ihm entgegeneilen, werden wir immer ein warmes, ein leuchtendes Kohlefeuer finden. Der Auferstandene ist da. Und er will uns wiederherstellen und beschenken. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Jesus empfängt die Jünger mit dieser Aussage. Kommt her und esst. Das Frühstück ist vorbereitet. Ihr seid eingeladen. Das ist wieder typisch Jesus. Er deckt den Jüngern wieder mal den Tisch. Wie oft hat er das schon getan? Und dann bei diesen Tischgemeinschaften Wichtiges gesagt und Entscheidendes geklärt. Wir sehen hier wieder Auferstandenen, seine Jünger, die Seinen versorgt. Das ist so der dritte Gedanke, der Auferstandene versorgt, die Seinen, Verse 12 bis 14. Nach schreckensvollen Tagen, trostloser Nacht, erleben nun die Jünger ein Frühstück in Gemeinschaft mit ihrem Herrn, versorgt und umsorgt von seiner Liebe in seinem Frieden und fernab vom feindlichen Jerusalem. Einfach schön. Jesus weiß, was den Seinen wohltut. Wir müssen da alle Wunden heilen. Und wie geht ihnen nun die Sonne auf für ein neues Leben in seiner Kraft zu seiner Verherrlichung? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber diese Einladung hier in Vers 12, kommt und frühstückt. Kommt, alles ist bereit. Es geht so dermaßen unter die Haut. Jesus hatte für sie gesorgt, als sie sich noch vergeblich sorgten. Und es ist bis heute sein Anliegen, die Bedürfnisse der Seinen zu stillen, sowohl die zeitlich-leiblichen als auch die ewig-geistlichen. Wir leben heute in einer sehr ungewissen, stürmischen Zeit, so empfinde ich es zumindest. Und wir wissen nicht, was das Morgen bringt. Keiner hier kann sagen, ja, meine Existenz ist absolut gesichert. Ich fühle mich total safe. Selbst wenn du ein ganz fettes Bankkonto hast, kannst du das nicht hundertprozentig sagen und wissen. Wir wissen nicht, was das Morgen bringt. Und ich kenne Leute, die tatsächlich Existenznöte erfahren und erleben. Egal, was das Morgen uns bringen wird. Das ist wirklich eine Verheißung, die wir vom Herrn haben. Wir müssen uns nicht sorgen. Er wird uns versorgen. Und ich möchte uns ermutigen, uns das neu immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Nicht nur heute eine Woche nach Ostern, sondern immer wieder. Der Auferstandene, er lässt uns nicht allein. Er begegnet uns, wenn wir schwach sind. Er macht unseren Dienst fruchtbar, wenn wir auf sein Gebot hin etwas tun. Er zieht uns zu sich, auch wenn wir versagen, und er wird für uns sorgen. Er hat's verheißen. So ist Jesus. Er kommt an unser Ufer, er deckt uns den Tisch. Er will mit uns, mit dir und auch mit mir echte innige Gemeinschaft haben. Er steht auch da, sagte Chesterton. Und deshalb wollen wir einfach im Bewusstsein unseres auferstandenen und durch seinen Geist gegenwärtigen Herrn im Grunde weiter Gottesdienst hier feiern. Wir werden dann hier das Mahl des Herrn feiern und er ist durch seinen Geist gegenwärtig. Und er ist es auch in dieser nächsten Woche, egal welchen Herausforderungen du begegnen wirst. Er steht schon da. Lass uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach von Herzen danken für dein lebendiges Wort, dass wir solche Berichte haben, inspiriert durch deinen Geist, verfasst von deinen Jüngern, aber es ist dein Wort, das auch heute in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, an Aktualität und Brisanz überhaupt nichts eingebüßt hat. Es spricht mitten hinein in unser Leben und du weißt und kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir stehen, auch in unserer Beziehung zu dir, in unseren Beziehungen zu anderen, wie es uns gerade geht in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Familienleben. Herr, wir haben dieses Wort gelesen, dass du der Auferstandene, auch wenn wir keine Feiertage haben, immer bei uns bist und uns berühren willst in unseren Herzen. Du willst uns deine Schönheit zeigen. Du willst uns durch dein Wort immer wieder den Weg aufzeigen. Und Herr, danke, dass du immer bei uns bist, dass du leibhaftig lebendig auferstanden bist und jetzt beim Vater vertrittst, wie wir das auch bekannt haben im Glaubensbekenntnis und durch deinen Geist gegenwärtig bist. Und Herr, du weißt, wie wir dir gerne dienen wollen, auch mit unseren Gaben. Du weißt, wie oft wir uns auch schwach fühlen, aber danke, dass du auch gesagt hast, dass du in den Schwachen mächtig sein willst. Und ich möchte dich jetzt auch wieder für diese Gemeinde hier bitten, dass du ihren Dienst fruchtbar machst. Herr, dass du dieses Anliegen in ihrem Herzen, dir treu zu sein, dein Wort zu ehren, dich zu ehren und Menschen zu erreichen, brennend erhältst und sie das auch erleben können, wie ihr Dienst hier in Tübingen fruchtbar wird. Und danke, Herr, dass wir uns da einfach auf deine Verheißungen, auf dein Wort gründen können, weil du hast gesagt, das Wort, es kommt nicht leer zurück. Und Herr, wir danken, dass du uns auch immer wieder begegnest und uns immer wieder aufrichtest, auch nach dem Versagen, so wie du das bei dem Petrus gemacht hast. Und egal, was noch kommen wird, Herr, du hast verheißen, bei uns zu sein und zu versorgen. Hilf uns, dass wir uns nicht zersorgen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von den vielen negativen Nachrichten, die auf uns einströmen, auch durch die modernen Medien, sondern lass uns den Blick immer wieder auf dich richten. Auf das Ziel. Du hast uns verheißen, wenn wir deine Jünger sind, dann wirst du uns heimbringen. Und auf dein Wort wollen wir dir nachfolgen, dich verherrlichen, uns, Herr, zur Freude und auch dir zur Ehre leben. Amen.